Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Im Studio Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Erinnern oder abreißen? Aus dem Ursulinenkloster wurde vor 80 Jahren eine nationalsozialistische Eliteschule. Jetzt soll der Bau in Haselüne im Emsland möglicherweise abgerissen werden. Ausgelassen wie im Karneval. Man isst, trinkt und feiert und lacht. Über den Antisemitismus, das jüdische Purimfest, dazu gleich ein Kollegengespräch mit Gerald Bayroth. Und trotz Mitgliederschwund und Corona, on the long run bleiben die Kirchenfinanzen stabil. Im Jahr 1941 wurde in Haselünne im Emsland das Ursulinenkloster von den Nationalsozialisten geräumt. Die Schwestern und die Schülerinnen mussten ausziehen. Aus dem Kloster wurde eine nationalpolitische Erziehungsanstalt, kurz NAPOLA. Deutschlandweit wurden mehrere tausend Kinder und Jugendliche in solchen nationalsozialistischen Eliteschulen ausgebildet. Sie sollten später Führungspositionen übernehmen. Das war vor 80 Jahren. Jetzt warten inzwischen die Bagger, um dieses 100 Jahre alte Gebäude am Kreisgymnasium St. Ursula abzureißen. Das möchte der Landkreis Emsland, denn das Gebäude würde unter anderem seit längerer Zeit nicht mehr genutzt und es stehe auch nicht unter Denkmalschutz. Inzwischen wird vor Ort der Abriss kritisch gesehen, sagt Felicitas Böselager. Schließlich sei der Bau ein Teil der Erinnerungskultur.
So, wir kommen jetzt hier zur Mauer, die damals von den Klarissen 1652 im Nachgang gebaut wurden, mit den Ziegeln hier, Haus gebrannt sozusagen.
Josef Rosche führt um das Gelände des ehemaligen Klarissen- und späteren Ursulinenklosters in Haselünne im Emsland. Links liegt eine Kornbrennerei, rechts hinter der Mauer auf dem früheren Klostergelände das Kreisgymnasium St. Ursula.
Ja, das ist eben ein Torbogen, der damals eben vielleicht der Zugang war, so genau weiß man es jetzt also nicht. Da ist ein Gitter davor und hier hat man einen schönen Blick einerseits auf die sanierten Gebäudeteile und zusätzlich gibt es dieses sogenannte Gebäude A, den sogenannten Altbau am Kreisgymnasium.
Aus dem Jahr 1910. Das weiße Gebäude mit den großen Fenstern und dem Schieferdach ragt aus der Mitte der Neubauten hervor. Ein Schulgebäude mit einer bewegten Geschichte. 1941 mussten die Ursulinen ihr Kloster und die dazugehörige Schule verlassen. Stattdessen errichteten die Nationalsozialisten eine nationalpolitische Erziehungsanstalt, kurz NAPOLA, auf dem Klostergelände. In Deutschland gab es 40 solcher Kaderschmieden der Nazis, die Jugendliche auf die NS-Ideologie einschwören sollten. Im Herbst 1945 schließlich kamen die Ursulinen zurück und übergaben die Schule in den 70er Jahren dem Landkreis.
Ist es hier schon ein Bagger, der fertig ist zum Abreißen, oder?
Das ist wohl so gemeint und es sieht auch danach aus, dass da vollendete Tatsachen geschaffen werden. Im Moment, die Fenster sind noch drin.
Das alte Schulgebäude ist von einem Bauzaun umgeben. Dahinter stehen ein Bagger und ein Container für Bauschutt. Bauarbeiter laufen über das Schulgelände. Im Herbst 2020 beschloss der Landkreis Emsland, den Altbau abzureißen. Er steht nicht unter Denkmalschutz. Das Haus wird schon seit einiger Zeit nicht mehr benutzt und soll nun Platz machen für einen großen Schulhof. Außerdem will der Landkreis das Geld für die Sanierung des Gebäudes sparen. Sie soll 5 Millionen Euro kosten. Für den Haselünner Josef Rosche ist das eine eklatante Fehlentscheidung. Gemeinsam mit dem Heimatverein Haselünne und einer Bürgerinitiative setzt er sich für den Erhalt des Altbaus ein. Zum einen will er damit an 320 Jahre Bildungsarbeit der Klosterschwestern erinnern.
Bis 1972 ausschließlich für Frauen und Mädchen. An der Schule wurde unterrichtet, höhere Bildung nannte sich das dann. Also die konnten dann tatsächlich auch Abitur machen hinterher, die Mädchen. Das gab es auch in den Städten nicht unbedingt. Selbst aus Emden wurden die Töchter nach Haselünne hingeschickt oder aus Münsterland. Lehrerinnenausbildung gehörte auch mit dazu. Ne? Also das war schon ganz enorm, was dieser Ort oder diese alte Stadt zu bieten hatte.
Zum anderen soll hier die Indoktrination der Nationalsozialisten dokumentiert werden.
Das ist natürlich besonders gut spürbar, wenn man durch Räume, durch ein Souterrain auch durchlaufen kann, wo früher vielleicht der Karzer war, wo auch Horst Jansen drin gesessen hat. Man kann auch oben im zweiten Obergeschoss die Spinde, in die die Ordensschwestern ihre Sachen reingetan haben, aber auch die jungen Mannen.
Für den Heimatverein Haselünne ist es entscheidend, dass der Ort original erhalten bleibt, sagt ein ehemaliger Lehrer der Schule Bernhard Fehring bei einem Online-Symposium des Vereins.
Mit dem Abriss dieses Gebäudes entzieht man den Schülerinnen und Schülern die Mahnung aus ihrem unmittelbaren Blickfeld und damit aus ihrer direkten Aufmerksamkeit und Wahrnehmung. Neben anderen Gründen können angeblich auch fehlende Haushaltsmittel zum Abriss einer essentiellen Gedenkstätte führen. Wie sollen dann zukünftig das Gedenken, das Nachdenken und die notwendige Empathie in jungen Menschen wachsen können?
Eine offizielle Gedenkstätte war der Ort bisher nicht. Der aktuelle Schulleiter und die Zuständigen im Landkreis sind anderer Meinung, was den aufklärerischen Wert des Geländes angeht, wie Kreisrat Martin Gehrenkamp erläutert.
Wir können hier in diesem Gebäude nicht irgendwie an dem Gebäude ablesen, dass es mal eine solche Napola gewesen ist. Es gibt keine Dinge, die in diesem Gebäude darauf hinweisen würden. Die Nationalsozialisten haben auch nicht etwa an der Architektur etwas verändert. Es ist zum Beispiel keine Nazi-Architektur, wie man sie dann aus der Zeit vielleicht auch kennen würde, sondern es ist ein Gebäude aus der Kaiserzeit, an dem sie dann diesen Abschnitt der Geschichte nicht als solches ablesen können. Wenn wir jetzt jedes Gebäude, in dem die Nationalsozialisten mal ihr Unwesen getrieben haben, zu einem Gedenkort und Erinnerungsort machen wollen, ja, dann dürfte heute wahrscheinlich kein altes Rathaus mehr abgerissen werden, weil das alles Orte waren, an denen die Nationalsozialisten ihr Unwesen getrieben haben.
Tatsächlich erinnert am Gebäude selbst außer einer Plakette mit der Aufschrift »Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus« nichts an die Napola. Die Plakette wurde von einem Abiturjahrgang hinterlassen. Die Bürgerinitiative und der Heimatverein fühlen sich von der Entscheidung des Kreistags überrumpelt. So sei ihnen kaum Zeit geblieben, die Bevölkerung zu informieren und Gehör zu finden. Ein Vorwurf, den Kreisrat Gehrenkamp von sich weist. Man habe seit Jahren über die Zukunft des Altbaus diskutiert. Zu spät informiert wurde jedenfalls die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten. Die Leiterin hat von der Diskussion erst erfahren, als alle demokratischen Prozesse schon abgeschlossen waren. So konnte die Stiftung sich mit ihrer Expertise nicht rechtzeitig an der Diskussion beteiligen. Jens Binner, Sprecher der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten, hebt bei dem Online-Symposium den Stellenwert des Ortes hervor.
Die herausragende Besonderheit ist, dass es sich hier um die einzige ehemalige Napola auf dem Gebiet des heutigen Niedersachsen handelt, ja, eine Ausgründung von Ihlfeld im heutigen Thüringen. Wir finden es eigentlich wünschenswert und das finden wir auch weiterhin noch, dass dieses Thema Napola auf jeden Fall in irgendeiner Form erhalten bleiben muss. Das ist auch wichtig in Bezug auf die Gesamtlandschaft dieser NS-Orte in Niedersachsen.
Auch der Landkreis will einen Ort schaffen, an dem an die Napola und die Geschichte der Schule erinnert wird. Mögliche Ausstellungen könnten beispielsweise in der alten Klosterkirche auf dem Schulgelände stattfinden, sagt Kreisrat Gehrenkamp. Josef Rosche von der Bürgerinitiative beunruhigen solche Pläne.
Die Vorstellung, dass hinterher der Gedenkort der NS-Indoktrination sich an Schautafeln vielleicht nicht draußen, sondern in der Kirche abspielen. Solche und andere Überlegungen beschäftigen einen dann schon.
Solange das Gebäude noch steht, hofft Rosche, dass der Landkreis einlenkt. Aber die Zeichen stehen auf Abriss. Kreisrat Gehrenkamp bittet, demokratisch gefasste Beschlüsse zu akzeptieren. Aber von der Idee, sich an den Bagger zu ketten oder das alte Schulgebäude zu besetzen, hält der Haselünner Heimatverein ohnehin wenig.
In Haselünne im Emsland soll eine Klosteranlage, die auch eine nationalpolitische Erziehungsanstalt, kurz Napola, war, abgerissen werden. Oder ist der alte Bau doch wichtig für die Erinnerungskultur? Felicitas Böselager berichtete. A Am 26. Februar, also morgen, begehen Juden in aller Welt das Purimfest. Es gilt weltlich und fröhlich zu. Viele verkleiden sich auch wie beim Karneval. Aber es beginnt bereits am Vorabend, also heute Abend, und erinnert an die Rettung der Juden in Persien im 5. Jahrhundert vor Christus. Über das Purimfest möchte ich mich jetzt mit meinem jüdischen Kollegen Gerald Beiroth aus der Tag für Tag Redaktion unterhalten. Gerald, du hast dich jetzt aber nicht verkleidet. Feierst du überhaupt das Fest oder sagst du es ab wegen Corona?
Ich feiere es schon. Ich verkleide mich dann immer erst am Abend. Ich werde es auch dieses Jahr nicht so ausgelassen machen. Das wird eine Online-Feier zusammen mit anderen. Ich werde mir sicherlich aber eine rote Nase aufsetzen und auch so meinen Spaß haben. Normalerweise gibt es an Purim auch richtig Purim-Partys, ausgelassene Partys. Die kann man mit dem Gottesdienst kombinieren. Das fällt leider dieses Jahr weg.
Also es geht virtuell zu.
Es geht bei mir dieses Jahr virtuell zu, aber es dreht sich alles um das Buch Esther, wie in jedem Jahr sonst auch.
Mhm. Purim gehört zu den populärsten Feiertagen des Jahres und hat auch eine lange Geschichte. Ich sagte es bereits in der Anmoderation, geht auf das Persische Reich zurück. Stichwort König Xerxes.
Genau, die Geschichte von Purim, die spielt in der Zeit, als Juden im Persischen Reich lebten. Da ist immer von einem König Ahasverosch die Rede. Man geht davon aus, dass also Xerxes gemeint ist. Der wird in der Geschichte als ziemlicher Tölpel dargestellt. Der weiß selber nicht, was im Persischen Reich so Sache ist. Seine Mitarbeiter müssen alles für ihn machen. Er ist eigentlich permanent mit seiner Geilheit und seinen Frauengeschichten beschäftigt. Mindestens die Tölpelhaftigkeit kennt man auch aus heutigen Unternehmen. Die Geschichte von Purim geht so, der Schurke in der Geschichte, das ist eigentlich nicht der König, sondern sein Großvisier, der will alle Juden im Reich umbringen. Sie sollen an einem bestimmten Tag am Galgen hängen. Der Name des, die Zahl des Tages wird also ausgelost, daher der Name des Festes Purim. Purim heißt Lose. Und nun hat der König eine neue Hauptfrau, die Jüdin Esther, und die kann erreichen, dass dieser ganze Genozid nicht stattfindet. Stattdessen baumeln die Antisemiten am Galgen, also Haman und die Seinen. Die Geschichte hat also einen Teil, der historisch sehr plausibel ist, dass Juden mal im Persischen Reich gelebt haben, und einen Teil, der historisch total unplausibel ist und eher Wunschdenken, nämlich dass Juden mal nicht diejenigen sind, die den Genozid erleiden, sondern dass es mal die Antisemiten trifft.
Und das feiern die Juden in aller Welt heute bei den Purim-Feierlichkeiten. Du hast es eingangs auch gesagt, da isst man und man trinkt auch Alkohol?
Auch Alkohol. Also übrigens bei dem Essen gibt es auch eine Speise, die heißt Hammerntaschen, Hammerohren. Also das erinnert auch wieder an diesen Schurken. Man trinkt Alkohol, eigentlich soll man sogar Alkohol trinken, bis man den Guten, den Mordechai und den Haman, den Bösen in der Geschichte, bis man die beiden Namen nicht mehr auseinanderhalten kann. Die Welt steht also Kopf. Und zu den Ritualen gehört das Lesen dieser Geschichte, das Buch, das biblische Buch Esther. Und es macht einen Riesenspaß. Warum? Weil man den Namen dieses Schurken, des Haman, regelmäßig übertönt. Also ich habe hier so eine Ratsche, einen Krachmacher. Man kann auch was anderes nehmen, um den Krach zu machen.
Gerald, lass mal hören.
Also das geht dann ungefähr so.
Haman.
Und dann sagte der Haman. Und dann muss man sich vorstellen, dass 100 Leute diesen Krach machen. Und das ist eine riesen Gaudi. Ich habe auch gelernt, dass es Handy-Apps gibt, wo man auch diesen Krach machen kann, auch Maschinengewehre und so.
Mhm. Dieses Purim-Fest wird ja aber nicht nur zu Hause gefeiert, sondern auch in der Synagoge, ne?
Genau, also gerade in der Synagoge kann man das auch so machen, diese Lesung, dieses Krach machen. Ich habe auch Synagogen erlebt, wo richtig alle verkleidet sind, wo der Wodka quasi durch die Synagoge kreist. Ich habe auch andere Synagogen erlebt, wo es gemäßigt dazu geht. Ich glaube auch, dass dieses Fest so ausgiebig gefeiert wird und dass es so einen Spaß macht. weil es ein Ventil ist. Man nimmt den Antisemitismus so richtig hoch. Antisemitismus ist eigentlich eine Sache, die noch jede jüdische Generation irgendwie bedrückt hat. Man parodiert den Antisemitismus. Diese Geschichte enthält schon die wesentlichen antisemitischen Stereotypen, dass der Haman also sagt, die Juden, das sind Leute, die machen so alles für sich, die sondern sich irgendwie ab, die folgen auch nur ihren eigenen Gesetzen. Die Sache nimmt ihren Anfang, weil sich ein Jude nicht vor ihm verneigen will. Man kann also sagen, es ist eine Psychologie des Antisemitismus. Dieser Schurke ist eigentlich sauer, weil man sich vor ihm nicht verneigt. Die Antisemiten haben ein schlechtes Selbstbewusstsein. Und wie gesagt, das macht deshalb so einen Spaß, weil dieses Festmahl ein richtig gutes Ventil bietet, den Frust, den Juden haben, rauszulassen.
Also der Antisemitismus wird auf die Schippe genommen. Damit haben wir auch einen aktuell politischen Bezug. Ja, Gerald Bayroth, danke fürs Kommen. Danke für die Informationen über das Purimfest. Und ich wünsche dir auch eine schöne Feier heute.
Vielen Dank.
Die beiden großen Kirchen verlieren seit vielen Jahren immer mehr Mitglieder. Allein die Zahl der Kirchenaustritte im Jahr 2019 belief sich auf mehr als eine halbe Million. Erstmals seit 2010 traten wieder mehr Katholiken aus als Protestanten. Zwar gehört immer noch eine knappe Mehrheit der Deutschen der evangelischen oder katholischen Kirche an, doch sank der Anteil erheblich. Und bis 2060 könnte sich die Zahl der Kirchen Mitglieder in Deutschland laut einer Studie Projektion 2060 des Freiburger Forschungszentrums Generationsverträge, die von der Deutschen Bischofskonferenz und der EKD in Auftrag gegeben wurde, etwa halbieren und damit auch die Einnahmen aus der Kirchensteuer. Allerdings wird diese Prognose von Teilen der Kirche kritisch gesehen, sogar als Kaffeesatzleserei bezeichnet. Denn trotz sinkender Mitgliederzahlen sind die Kirchensteuereinnahmen in den vergangenen Jahren gestiegen. Michael Hollenbach weiß mehr dazu.
Ein Rückgang der Kirchenmitgliedschaft bedeutet nicht automatisch, dass die Kirchen auch weniger Steuern einnehmen. Als Beleg dafür verweist der Berliner Sozialwissenschaftler Hermann Lührs auf die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte.
Wir haben sogar einen paradoxen Zusammenhang. Wenn man die Kirchenmitgliederentwicklung der letzten 30 Jahre betrachtet und die Entwicklung des Kirchensteueraufkommens untersucht, dann stellt man fest, dass zum Beispiel im evangelischen Bereich 1991 bis 2019 die evangelische Kirche etwa 9 Millionen Mitglieder verloren hat und gleichzeitig die Kirchensteuern aber von 3,9 Milliarden in 1991 auf 5,8 Milliarden in 2019 gestiegen sind.
In der katholischen Kirche sieht es ähnlich aus. Hier ging der Mitgliederbestand im Vergleich zu 1991 um mehr als ein Fünftel zurück. Gleichzeitig stieg die Kirchensteuer um rund 70%. Die paradoxe Entwicklung kennt auch David Gutmann. Er ist Mitarbeiter des Freiburger Forschungszentrum Generationenverträge und einer der Autoren der Projektion 2060.
Wenn wir gerade mal die letzten 20 Jahre uns anschauen, hatten wir natürlich klar die Stichworte Wirtschaftswachstum, viele, viele Monate und Jahre einer tollen Entwicklung. Das ist einer der Gründe, warum wir, die wir so für die Zukunft nicht erwarten und warum es eben nicht so weitergeht. Wir hatten einen Anstieg der erwerbstätigen Quote, wir haben überdurchschnittliche Lohn- und Gehaltssteigerungen.
Allerdings eine tolle wirtschaftliche Entwicklung, die nicht allen zugute kam. Die Gruppe mit einem jährlichen Einkommen von mehr als 50.000 Euro ist von 2005 bis 2016 von 5,4 Millionen auf 9,7 Millionen gestiegen. Die Zahl der Personen mit einem Einkommen von über 100.000 Euro hat sich sogar mehr als verdoppelt. In der gleichen Zeit ist aber auch der Niedriglohnsektor massiv angestiegen. Im Jahr 2017 war fast ein Viertel aller abhängig Beschäftigten im Niedriglohnsektor tätig. Dieses Auseinanderdriften ist auch für die Kirchensteuer relevant, denn die Kirchensteuer fällt nur bei denjenigen an, die Einkommen aus der Erwerbsarbeit oder Kapitalerträgen erzielen oder hohe Renten beziehen.
Insofern haben wir dann herausgefunden, dass tatsächlich nur die Hälfte der Kirchenmitglieder Kirchensteuern zahlen. Und dann haben wir, sagen wir mal, etwa 15% der Kirchenmitglieder zahlen etwa 77% des Kirchensteueraufkommens.
Das bedeutet, die Kirchen haben überproportional von den Einkommenszuwächsen der Reicheren profitiert. Wenn Menschen aus finanziellen Erwägungen aus der Kirche austreten, dann gilt dies im stärkeren Maße für die untere Mittelschicht als für die reicheren.
Es gibt eine Detailstudie, die das Kirchensteueraufkommen der Jahre 2010 und 2015 vergleicht. Und die kommt zu Ergebnissen, die anzeigen, dass die Kirchenbindung bei den Personen mit höherem Einkommen stabiler ist als bei Personen mit niedrigerem Einkommen,
sagt der Berliner Sozialwissenschaftler Hermann Lührs. Und David Guttmann vom Freiburger Forschungszentrum Generationenverträge merkt an:
Wenn die geburtenstarken Jahrgänge, etwa so um das Geburtsjahrgang 1960, wenn die jetzt in Ruhestand treten, dann wird es natürlich weniger sein. Und gerade bei den Kirchenmitgliedern wachsen dann eben auch wegen den Austritten nicht so viele Jahrgänge nach. Und dementsprechend erwarten wir hier eine negativere Entwicklung, wie wir die in der Vergangenheit erlebt haben.
Sozialwissenschaftler Lührs geht davon aus, dass die Prognose der Freiburger Ökonomen sehr gewagt ist.
Bezogen auf die Kirchensteuern ist es ganz unplausibel zu sagen, im Jahr 2060 sind die Kirchenmitglieder nur noch die Hälfte und also auch sind die Kirchensteuern. Das Kirchensteueraufkommen nur die Hälfte.
Zumal die Höhe der Kirchensteuer auch von finanzpolitischen Entscheidungen abhängt. Würde beispielsweise die Bundesregierung auf die Einkommensteuer eine Art Corona-Solli aufschlagen, würde davon auch die Kirchensteuer profitieren. Lührs vermutet hinter den Cassandra-Rufen der Kirchenleitungen vor finanziell mageren Jahrzehnten ein Kalkül, um Reformen durchzusetzen.
Ich würde den Alarmismus, den man heute hat, eher nicht so sehr mit der Dramatik der Situation erklären, sondern mit den bisher gescheiterten Bemühungen um Strukturreformen.
Das sieht auch Pastor Volker Matthei so. Er ist Vorsitzender der Pfarrvertretung der Badischen Landeskirche.
Der eine Grund, warum die Situation so dramatisch dargestellt wird, ist in meinen Augen, dass eine dramatische Situation die Landeskirchen dazu bewegen soll, unter dem Dach der EKD mehr zusammenzurücken. Nach dem Motto: Wir haben viele Parallelstrukturen, das können wir ändern, wir sollten mehr zentral organisieren. Da sind natürlich auch Machtfragen mit angesprochen.
Und in der Tat spricht der Cheftheologe der EKD, Thies Gundlach, in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Zeitzeichen von einer neuen Epoche der evangelischen Kirche. Man müsse unter dem Dach der EKD enger zusammenrücken. Gundlach beklagt:
Die misstrauische Haltung gegen die da oben erschwere nicht nur sinnvolle Zusammenarbeit und zwingend nötige gemeinsame Kommunikation, sondern koste auch sehr viel Geld und Lebenszeit, weil sie zu einer völlig überdimensionierten, von Misstrauen geprägten Gremienunkultur führe.
Und er fügt die Erkenntnis an:
Ohne finanzielle Bedrängnis sind Reformen nur sehr schwer umzusetzen.
Die schlechten Finanzprognosen schlagen in den Kirchen auf allen Ebenen durch, meint Pfarrer Volker Matthei.
In der Badischen Landeskirche, aus der ich stamme, wird bis Ende des nächsten Jahres darüber beschlossen, wo 30% aller Pfarrstellen eingespart werden sollen. Und das heißt, dass jetzt in allen Kirchenbezirken Überlegungen stattfinden müssen, wo es möglich ist, diese Stellen zu sparen. Dass das natürlich Konfliktpotenzial beinhaltet, dass das nicht gut für die Stimmung ist, das liegt auf der Hand.
In dem EKD-Papier Kirche der Freiheit von 2006 wurden die Pfarrerinnen und Pfarrer unter Druck gesetzt, dass die Gemeinden gegen den Trend wachsen sollten. Jetzt laufe es in die andere Richtung, sagt Volker Matthei.
Das, was jetzt passiert, ist natürlich ganz schön entmutigend. Vor allem, weil die Studie sehr indikativisch argumentiert. Wir werden so und so viel Mitglieder verlieren. Und nicht, wenn die momentane Entwicklung sich noch über Jahrzehnte hinweg fortsetzt, dann würden wir bei so und so viel Prozent landen. Das ist schlicht entmutigend.
Die Prognose der Freiburger Studie bis 2060 sei eigentlich nur Kaffeesatzleserei, meint Matthei. Und auch der Finanzchef der Hannoverschen Landeskirche, Rolf Krämer, relativiert:
Diese Prognosen, die wir bis 2030, erst recht bis 2060 haben, sind nicht in Stein gemeißelt, sondern sie verändern sich. Und diese Prognosen dienen ja auch nicht dazu, dass wir genau prognostizieren, wie viele Kirchenglieder wir in 50 Jahren haben. Das können wir nicht und wollen wir auch nicht, sondern es gibt eine gewisse Denkrichtung vor, wie wir unseren Apparat auch ein Stück verändern müssen und verändern sollen.
Und diese Denkrichtung, nämlich massiv zu sparen, fühlt sich durch die mutmaßlichen finanziellen Folgen der Corona-Pandemie noch einmal bestätigt. Wobei auch hier der gleiche Reflex zu beobachten ist. Düstere Prognosen werden relativiert.
Michael Hollenbach berichtete. Das war es dann auch für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Gleich geht es weiter mit der Sendung Marktplatz.